Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to holiday.
Talk about Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallo ihr Erbsen da draußen, ihr hört mal wieder Hey LOL und zwar endlich wieder in Originalbesetzung. Ich bin hier nämlich gerade mit unserem Dosentelefon mit der echten Wahn Sophia Seiler verbunden, die gerade in Bangkok sitzt.
Das ist ja sowas von gelogen. Ich bin in Thailand, aber nicht mehr in Bangkok.
Ach so, okay, sie ist in Thailand. Auf jeden Fall schwitzt sie, so viel ist klar. Und sie macht hier noch die letzten Züge von ihrem Urlaub. Ich bin übrigens Jova und das hier ist der Podcast, bei dem wir Popkultur, Memes, Trends und Hypes auseinandernehmen. Und ich freue mich, dass Sophia wieder da ist, zumindest in meinem Ohr. Wie geht's dir denn?
Mir geht's, also ich bin bald, glaube ich, zu 85% Flüssigkeit. ich habe nämlich einen Fehler gemacht und mir so ein ganz billiges Hotelzimmer gebucht, weil ich hier nur eine Nacht bin und mir dann dachte, ja, ist irgendwie scheißegal. Turns out, es ist nicht scheißegal, weil ich habe keine Klimaanlage. Ja. Jetzt sterbe ich ein bisschen. Aber ansonsten geht's mir gut. Und dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin gerade in Wien. Also wir sind beide wieder Mrs. Worldwide. Und wirklich? Ich besuche hier gerade eine Freundin und hier scheint die Sonne schon seit Tagen. Das ist saugeil, es ist richtig Frühling. Ich habe wieder, das Leben macht irgendwie wieder Sinn. Ja, das ist schön.
Es lebt sich.
Es lebt sich. Wir haben es bald geschafft und ich freue mich aber auch, wenn wir bald wieder zusammen in Berlin hocken.
Ey, komplett. Ich freue mich erstens wieder in so Rabbit Holes abzusteigen. Ich freue mich natürlich auf dich. Ich freue mich auf die Freunde und Freundinnen meiner Ehefrau. Und ich freue mich auch einfach immer, es ist schon so ein komplett anderer Vibe, wenn man sich halt sieht und beieinander ist und
ja, voll.
Quatschen kann. Das merkt ihr da draußen bestimmt auch, dass es einfach einen Unterschied macht. Und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr für diesen Podcast, bei dem ich mir zugegebenermaßen inzwischen mehr fühle wie Gast als als Host, weil ihr jetzt so lange weg war. Aber ihr werdet wieder reinkommen und...
Ja, da kommen wir auf jeden Fall wieder rein. Heute habe ich mal wieder was vorbereitet. Aber bestimmt bald du auch mal wieder. Fair enough, du warst jetzt echt, glaube ich, 4 Wochen weg oder so. Also schon.
Ja, 4 Wochen weg und davor habe ich ja auch nichts vorbereitet lange.
Ja, weil da musstest du die ganze Zeit arbeiten, damit du 4 Wochen weg sein kannst. Ja.
Ja, danach kommen wir wieder rein. Bald ja. Hat's ein Ende, dann nie wieder Urlaub.
Yippie!
Juhu!
Da freue ich mich doch.
Okay, aber wir sprechen heute über das Thema der Stunde.
Wie immer.
Nämlich Charlotte XYZ.
Charlotte XYZ. Ja, es ist ein bisschen ein zeitloseres Thema, aber ich dachte mir, weil ja gerade der Film, ihr Film The Moment im Kino ist, ist es ein guter Zeitpunkt, um mal über die Charlotte zu reden. Und wir machen einfach einen Deep Dive in Charlie XCX Lore. Es gibt einiges auf jeden Fall, was man zu ihr wissen kann und auch vieles, was ich selber noch nicht wusste, vor allem zu ihrer Vorgeschichte. Und ich würde sagen, da gehen wir mal rein. Und ich mache erstmal so einen Abriss, wer die Alte überhaupt ist und wo sie herkommt und so weiter.
Perfekt. Ich weiß nämlich nicht so viel über ihre Vorgeschichte.
Die Charlotte heißt Charlotte Emma Atchison und ist geboren am 2. August 1992 in Cambridge. In Cambridgeshire? Shire? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. damit ist sie ein Jahr jünger als ich, was ich irgendwie viel und wenig gleichzeitig finde. Keine Ahnung.
Ich hasse das irgendwie immer ganz doll, wenn so MultimillionärInnen so jünger sind als man selber.
Ja, ich glaube inzwischen, komm mal in mein Alter, weil inzwischen sind irgendwie alle jünger als ich. Gefühlt.
Scheiße.
Aber ich finde es trotzdem krass. Also eigentlich ja auch, weil sie ist ja, es ist ja auch irgendwie selten, dass so ein Popstar, der so einen Durchbruch hat, schon über 30 ist. Also
stimmt.
Sie ist irgendwie auch alt dafür, was sie macht gerade so. Also sie ist auch vor allem schon ganz schön lange im Business. Also ihr Vater ist Schotte und ihre Mutter ist indischer Abstammung, aber aus Uganda. Und sie hat schon mit 8 Jahren angefangen, eigene Songs zu schreiben. Und sie hat so eine Tonfarbsynästhesie. Das ist dieses Ding, wo du quasi Töne durch Farben wahrnimmst. Das hat Billie Eilish auch. Fun Fact. Genau, sie hat schon mit 14, also 2008, Demos auf MySpace gepostet. Und da ist ein Promoter von so illegalen Warehouse-Raves drauf aufmerksam geworden und hat sie dann eingeladen, in East London zu spielen. Und ihre Eltern haben sie mit dem Auto dahin gefahren und haben im Auto gewartet, bis sie fertig ist. Das finde ich irgendwie
hammer. Geil.
Also sie hat so auf so illegalen Raves gespielt und sie war da halt noch minderjährig. Was also passt irgendwie, finde ich, zu dem Vibe, den sie auch heute noch hat.
Ja. Was war das dann für Musik? Hast du es dir angehört?
Auch poppig, aber noch nicht so hyperpoppig. Also eher so wie diese anfänglichen Sachen, so Icona Pop, Boom Clap mäßig.
Weil ich finde, es wechselt bei ihr schon doll. Also es gibt ja diese krass poppigen Sachen, die so mega gefällig sind. Also welches zum Beispiel? Boom Clap. Ja. Wie heißt es eigentlich, das Lied?
Das heißt so.
Ah, echt? Okay.
Ja.
Ich dachte, das wäre gerade nur so ein die Laute nachmachen.
Ja, das heißt so. Boom, Clap.
Okay. Aber dann hat sie ja auch so dieses eine Album, wo auch so Tommy Cash und so drauf ist, wo das wirklich teilweise unhörbar ist, weil es so edgy ist und irgendwie so sie schon Sachen ausprobiert.
Ja, sie sagt auch immer selber, dass sie eigentlich gar nicht weiß, was für ein Genre von Musik sie macht. Und sie braucht es irgendwie auch gar nicht benennen. Und es ist auch ein bisschen undefinierbar alles.
Ja.
Mal so, mal so. Und sie macht das ja, wie gesagt, auch schon ewig. In London wurde sie dann, nachdem sie da auf diesen Raves aufgetreten ist, zu so einer kleinen Teenage-Sensation, so ein London-Club-Kid. Ich habe ein Interview mit ihr gefunden von 2009, da war sie 16. Da sind auch so Fotos drin, wo sie hat so zwei Zöpfchen und so ein plüschiges Kleid an und so ganz viel buntes Make-up und sieht so ein bisschen clownmäßig aus und ist halt mega jung. Das finde ich irgendwie krass. In dem Interview hat sie gesagt, I want to prove to people that you don't have to become this big commercial pop writing machine to be successful. You can just do whatever you want and it will be fine. Und ich finde das irgendwie immer noch passend. Hat sie auf jeden Fall
Ikone.
Durchgezogen. Das finde ich irgendwie einen guten Vibe.
Mhm, voll.
Die Bedeutung von ihrem Künstlernamen Charlie XCX ist irgendwie nicht so richtig klar. Sie hat es nie so eindeutig erklärt. Sie hat einmal im Interview gesagt, dass das für Kiss Charlie Kiss steht. Also quasi wie XOXO, aber halt XCX. Mhm. Und dass das aus ihrem MSN Messenger-Namen stammt. Das ist so Millennial Core.
Ja.
Dem Label hat sie dann aber erzählt, weil sie es so langweilig fand, dass es für X-Rated Cunt X-Rated stünde. Das finde ich auch geil. Also man weiß nicht so richtig, was es soll.
Mhm.
2011 hat sie dann I Love It geschrieben, den Icona Pop Song. Den hat sie eigentlich schon ein Jahr zuvor selbst veröffentlicht, aber der war halt nicht so wirklich erfolgreich und sie hatte keinen Bock mehr drauf. Also hat sie den Song Icona Pop geschenkt. Und die haben sich dann in Eigenregie dazu beschlossen, sie trotzdem weiterhin in dem Song zu crediten. Auf jeden Fall war das dann ihr Durchbruch und der Song war Platz 1 in UK. Also quasi so um die Ecke. Und was ich zum Beispiel auch vorher nicht wusste, ist, dass sie auch für richtig viele Leute Songs geschrieben hat. Zum Beispiel für Iggy Azalea, Hilary Duff, Selena Gomez, Rita Ora, Camila Cabello, Shawn Mendes, Madison Beer, Britney Spears.
Oh.
Ja, der Song wurde aber nie veröffentlicht, aber sie hat ihr Songs geschrieben.
Mhm.
Gwen Stefani und Blondie. Das finde ich eigentlich am krassesten. Der Song, den sie für Blondie geschrieben hat, heißt Gravity und den hat sie mit 14 geschrieben.
Das ist so krass, Alter.
Voll. Also richtiges Child Prodigy. Also sie hat ihn erst später den verkauft sozusagen, aber sie hat ihn halt schon mit 14 geschrieben.
Mhm.
Beachtlich.
Ikone.
Ihr erstes Album ist dann, ihr erstes Major-Label-Album ist dann 2013 erst erschienen und heißt True Romance. Das hat sie nach dem gleichnamigen Film von Tony Scott benannt. Schon so ein kleiner Hint, dass sie so cinephile ist, also die liebt Kino.
Mhm.
Das Album war kein Charterfolg. und 2014 kam dann Fancy mit Iggy Azalea, den Song kennt man eigentlich. I'm so fancy, you already know. Ja. Und das war dann ihr erster eigener Nummer 1 Hit.
Okay.
Genau, und dann ging es so ein bisschen los mit Karriere. Dann kam 2014 auch Boom Clap und sie war Voract von Katy Perry. Und es gab auch 2014 diesen meme-worthy Auftritt. Weißt du, welchen ich meine?
Ich dachte, das wäre aber auf dem Meld gewesen.
Warte mal, ich muss das.
Auf jeden Fall irgendein deutsches Festival.
Es war ein deutsches Festival. Auf jeden Fall auf einem deutschen Festival hat sie I Love It performt. Und das Publikum war irgendwie ziemlich leise und war nicht so richtig begeistert. Dann schreit sie so mega frustriert ins Mikro. I thought this fucking song was big in Germany. What the fuck are you doing? auf jeden Fall, dieses Ding ist ein bisschen zu Meme geworden und wenn ihr mal irgendwann in so Kommentarspalten diesen Kommentar sieht von wegen, I thought this was big in Germany, daher kommt das. Der Clip ist echt funny, weil sie so richtig pissig ist und sie springt da so auf der Bühne rum.
Mhm, sie ist da schon bratty.
Ja, dann 2018 war sie mit Camila Cabello zusammen Vor-Act bei der Reputation-Tour von Taylor Swift. Das wird später noch relevant, weil natürlich reden wir auch nochmal über Taylor Swift, wie immer. Wobei haben wir schon länger nicht mehr, eigentlich.
Das stimmt, eigentlich für unsere Verhältnisse.
Aber heute ist sie mal wieder am Start. 2023 hat sie dann einen Song gemacht für den Barbie-Soundtrack, nämlich Speed Drive. Und dann kam die Brad-Era.
Und die hat alles eingerissen, gell?
Die hat alles eingerissen. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen länger drüber reden. Aber erstmal, also Brad, das war ihr sechstes Album, ist 2024 im Sommer erschienen und danach kam auch nochmal ein Remix-Album namens Brad and it's completely different, but also still Brad.
Es ist auch interessant, weil zum Beispiel ja zu dieser Zeit oder kurz nachher, klar, es gab den Apple Dance, der war ja riesig auf TikTok, aber ansonsten der einzige Song, der noch groß war vom Album, war vor allem Party for You und das ist nicht auf dem Album erschienen, sondern ein altes Lied.
Ja, ja, es war alles ein bisschen, es war alles so ein bisschen neu, wie sie das gemacht haben und wie das alles abgelaufen ist. Und seitdem versuchen auch echt viele Leute das zu kopieren und kriegen es aber nicht so richtig hin.
Okay, dann gib uns doch mal einen kleinen Abriss, wie, was ist ihr Geheimnis?
Ja, da kommen wir gleich zu. Vielleicht noch kurz, dann kam ja auch noch, also dieses Remix-Album, da hat sie ja mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, unter anderem Billie Eilish und der Remix Guess, der war dann Nummer 1 in UK. Und es war quasi ihr zweiter Nummer 1-Hit in ihrer ganzen Karriere.
Krass.
Und dann, ja, und sie hat dann auch 2025 drei Grammys bekommen, nachdem sie 10 Jahre lang immer wieder mal nominiert war. Das war eben quasi der größte Erfolg in ihrer Karriere, die ja zu dem Zeitpunkt schon echt lange war. Ich glaube, viele wussten auch gar nicht, also haben vor Brad gar nichts von ihr gehört oder wissen gar nicht, dass das dieselbe Frau ist von I Don't Care und Boom Clap und so. Also ich musste damals, weiß ich noch, 2024 vielen Leuten erklären, dass das keine Newcomerin ist.
Ja, ich finde es irgendwie cool. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber ich finde es irgendwie cool, dass es so zeigt, okay, es gibt nicht nur so SenkrechtstarterInnen, die vielleicht auch irgendwie so hochgepusht werden oder so, auch wenn ich weiß, dass natürlich so Industry Plant problematischer Begriff ist. Aber man hat schon, finde ich, manchmal oft das Gefühl, es gibt so eine Handvoll Riesenstars und die sind dann kurz ultra groß, aber dass sich wirklich so lange einfach so eine Karriere aufbauen und sich halten können, das finde ich irgendwie cool und ist, glaube auch, ich glaube, für viele MusikerInnen ja auch nicht möglich.
Ja.
Irgendwie 10 Jahre lang Musik zu machen und davon zu leben.
Ja, man muss halt echt lange durchhalten, bis man dann halt wirklich mal zu diesem Breaking Point kommt. Es ist ehrlich gesagt, es gibt gar nicht so viele Leute, die wirklich über Nacht berühmt werden. Die meisten sind schon am Ackern jahrelang. So war es ja zum Beispiel auch bei Sabrina Carpenter.
Die habe ich direkt auch gedacht.
Ja, also ich glaube wirklich, dass wirklich Leute so über Nacht berühmt werden, passiert sau selten. Bei Billie Eilish war es ein bisschen so, weil die ja da damals quasi den ersten Song, den sie auf Soundcloud hochgeladen hat, war dann direkt der, der durch die Decke ging, nämlich Ocean Eyes. Aber es ist schon wirklich eine Seltenheit. Ja. Und sie hat eben 10 Jahre geackert davor schon und hatte ja auch schon Hits. Aber irgendwie haben es viele nicht mitbekommen. Naja, auf jeden Fall, Brad war sehr schlau geplant. Also auch das ganze Marketing drumherum. Bevor sie die Musik geschrieben hat, hat Charlie XCX ein Brad-Manifest geschrieben, um quasi so eine Art Vibe zu definieren und so eine Stimmung und so eine Welt und in welchem Rahmen das alles stattfindet. Also es ging quasi darum, so ein richtiges Konzept vorher zu haben, bevor man überhaupt die Songs schreibt. Und daraus hat sich dann auch dieses Branding abgeleitet, was halt ein bewusster Bruch mit so Normen war. Allein schon das Cover ist ja total unheard of gewesen damals. Also einfach nur diese grüne Kachel mit diesem pixeligen Brad in Arial, also der most generic Schriftart, die es gibt. Und so verpixelt.
Also nicht verpixelt, sondern es hat so gewirkt, als hätte man es so 35 Mal gescreenshottet.
Ja, genau. Es ist so fried. Also wie so ein Denk-Meme. Und ich weiß auch noch genau, als dieses Cover rausgekommen ist, waren viele Leute super irritiert, weil es so hässlich ist. Und waren so, was soll die Scheiße? Es sieht scheiße aus.
Ich weiß auch, dass es von ihr dazu, glaube ich, einen Interviewton gab, wo sie gesagt hat, so ja, sie hat sich irgendwie überlegt, was ist irgendwie so eine richtige nervige Scheißfarbe.
Ja.
Und dann ist dieses Popelgrün geworden.
Vielleicht war das das erste Ragebait-Ding damals. Es haben sich auch viele Leute beschwert, dass sie auf dem Cover selber nicht zu sehen ist, weil das ja nochmal immer so verlangt wird irgendwie. Und dazu hat sie mal einen Tweet getweetet, wo sie gesagt hat, I think the constant demand for access to women's bodies and faces in our album artwork is misogynistic and boring. Und das finde ich irgendwie slay.
Finde ich auch gut. Ich bin auch, also ich weiß auch, dass es zum Beispiel auch bei Verlagen immer so ein riesiges Thema ist, dass man zum Beispiel, sobald es so Frauen sind, die irgendwie ein bisschen Reach haben und so,
ja,
dass die Verlage immer darum tun und wollen, dass die Frauen auf dem Cover sind, was sie wirklich ein Garant dafür finden, dass sie das Cover scheiße finden wird.
Ja. Ja, sieht halt dann direkt irgendwie so weniger seriös aus, ich weiß auch nicht. Und ich finde auch bei Musik fällt es schon auch auf, dass sobald es eine Solokünstlerin ist, man irgendwie erwartet, dass die auf dem Cover sein muss. Wenn es eine Band ist, dann auf einmal nicht mehr irgendwie.
Mhm.
Aber wenn es so eine Frau ist, dann muss die immer drauf sein und am besten auch irgendwie so ganz körpermäßig. Das ist irgendwie weird, ja. Und ich finde es gut, dass sie da, also dass das hinterfragt wird und dass sie das einfach damit gebrochen hat. Sie hat ja auch danach, als Brad dann rausgekommen ist, hat sie alle ihre alten Albumcover auf den Streamingdiensten ausgetauscht mit nur einem Schriftzug, mit derselben Schriftart und so, sodass sie quasi nirgends mehr zu sehen war. Mhm. Fand ich irgendwie auch einen guten Move.
Sie hat auch über den Album-Release hinweg das Albumcover geändert. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie Brad jetzt gerade aussieht, aber ich glaube so 2025 war dann das Brad-Cover eine Zeit lang so durchgekritzelt. Also ja. Ich finde, daran sieht man dann auch so ein bisschen wie, also erstens, wie sich so der Umgang mit so Albumcover komplett ändert, weil ich glaube, früher hätte man gesagt so, hey, das ist das Aushängeschild. Und dann war es auch noch das Album von dir, das eine, das darf man nicht anrühren, weil es irgendwie so ikonisch ist und genau das macht sie halt nicht, sondern benutzt irgendwie diesen digitalen Raum, den es gibt, halt weiter.
Also ich find's schon ziemlich schlau.
Ich find's auch geil. Also vor allem ist es ja so ein bisschen, es ist ja jetzt nicht wie Taylor Swift, die verschiedene Albumversionen rausbringt direkt von Anfang an, sondern dadurch, dass sie dann irgendwie dieses Remix-Album rausbringt und dann sagt, okay, die Brad-Era ist over und dann kritzelt sie das halt durch. Ist ja wie so eine Art Storytelling, das immer fortgeführt wird.
Und sie hat es ja dadurch, dass sie sich immer wieder was Neues überlegt hat, hat sie es halt auch echt geschafft, dass dieses Album locker mal anderthalb Jahre Thema war. Und das ist ja schon echt schwer in this economy.
Vor allem, glaube ich, ist es auch richtig schwer, ein tatsächliches Album zu platzieren. Also einzelne Songs fair, gerade als so ein fetter Star, okay, aber dass sich Leute ein ganzes Album durchhören, ist schon nicht mehr so gängig, glaube ich.
Voll. Und da ist ja wirklich jeder Song hat ja irgendwie seinen Moment gehabt, der auf dem Album ist.
Ja.
Also ob es jetzt irgendwie ein TikTok-Tanz war oder dass der irgendwie als Hintergrund für bestimmte Memes benutzt wurde oder keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, jeder Song auf diesem Album hatte so einen Moment, dass der irgendwie mal kurz Thema war. Das ist schon krass.
Ja, so ein vielleicht so Spekulation über so einen Streit mit Taylor Swift befeuert sowas natürlich dann auch nochmal.
Ja, da kommen wir auch noch dazu. Taylor Swift hat ihr da irgendwie ziemlich in die Karten gespielt auch. Aber das erkläre ich gleich nochmal alles von vorne. Auf jeden Fall, was halt auch schlau ist an diesem ganzen Ding. Also erstmal hat sie es geschafft, dass der ganze Sommer irgendwie red-coded war. Also sie hat einfach eine Jahreszeit für sich beansprucht.
Mm.
Und dieses Grün war ja wirklich überall. Und es ist halt auch schlau, weil diese Gestaltung von diesem Album so easy ist, dass man es halt auch perfekt reproduzieren kann. Und du kannst, also es gab ja so viele Memes, weißt du noch, diese ganzen Brad-Memes damals.
Ja, es gab ja auch, also es ist ja mit ihrem Album ist ja auch so, den gibt es glaube ich immer noch, wie so ein Meme. Es gibt so eine Seite, die weiß nicht, wie die heißt, Brad Meme oder sowas, und dann kannst du da halt alles eingeben und diese Memes erstellen.
Genau, ja.
Es war auch ganz lustig, weil mein kleiner Bruder zum Beispiel, der wusste nicht, wer Charlie XCX ist, sondern war so, oh mein Gott, hab ihm dann dieses Cover gezeigt und die Memes gezeigt und die kannte er.
Ja,
weil
krass.
Der ist leider ein heterosexueller Cis-Junge, aber er ist immer noch viel im Internet.
Ja, das meine ich. Also es war bigger than her alles irgendwie.
Ja, voll.
Ich weiß noch, ich habe damals so ein Meme, also ein Meme gemacht, da stand dann drauf, da brat mir doch einer einen Storch mit dem Brat, also als Brat. Und es gab auch Bratwurst-Werbung, wo dann halt einfach nur Bratwurst in diesem, also keine Ahnung, es gab halt irgendwie viele Takes und es war irgendwie funny, man konnte viel damit machen.
Es gibt auch so, es ist natürlich ein bisschen angestaubt und wenn der ÖR irgendwas macht, ist es in der Regel peinlich, aber da fand ich es wirklich ganz, ganz toll, dass es durchgekommen ist, weil der BR das auch gemacht hat. Mit dem BR-Logo auf grün und dann halt so Brad hingeschrieben hat.
Ja, es sind wirklich, jeder ist auf den Zug aufgesprungen damals.
Und ich glaube auch, also meine These, ich weiß nicht, ob wir zu so Weiblichkeitsentwürfen noch kommen, weil so Brad heißt ja so, ist ja so ein bisschen eklig, also es ist irgendwie das verrauchte Partygirl, die vielleicht nicht die Zähne geputzt hat und die kein BH anhat und irgendwie besoffen ist und auf alles scheißt und keinen Bock auf irgendwie Liebesgedudel hat und so. Und das ist ja wirklich der komplette Gegenentwurf zu Lovergirl Taylor Swift, whimsy Liebeslied schreibend und auch, glaube ich, direkt die Gegenbewegung zu so Clean Girl Era, wo irgendwie man gesagt hat, okay, es muss irgendwie alles weiß sein, alles schön sein, alles sehr gestriegelt sein, muss alles sauer sein, wir restocken unseren Kühlschrank mit den perfekten Eiswürfeln und so weiter und so fort. Und ich glaube, da war das so natürlich vielleicht so einfach auch ein erfrischender Gegenentwurf.
Ja, ich glaube, das Timing war auch in der Hinsicht sehr gut. Erstens, weil irgendwie Corona gerade erst 2 Jahre her war und die Leute, glaube ich, auch Bock hatten auf ein bisschen eskalieren. Mhm. Und das halt irgendwie, zum Beispiel Taylor Swift war ja auch in dem Jahr davor sehr präsent durch die Eras-Tour und irgendwie allgemein dieses eher cleane war irgendwie jahrelang so überall. Und ich glaube, viele Leute hatten Bock, da jetzt mal rauszukommen. Und es war einfach ein gutes Timing dafür.
Ja.
Ah ja, was sie auch noch gemacht hat, was ich auch sehr schlau fand, war, es gab so einen Account, der hieß 360-Brad. Den hat sie selber geführt. Es war so ein halb privater Account. Also der wurde immer mal wieder öffentlich gestellt und dann wieder privat und so. Und da hat sie halt immer so kryptisch Lyric-Snippets und Insider-Content geteased und so. Und es war immer nur so kurz verfügbar. Oder dann hat sie irgendwie eine Location gepostet und da war dann diese Brad-Wall. Und so, also diese Wand, wo sie immer die, also es gibt so eine Wand in New York, da war quasi erst einfach nur Album-Promo und dann hat sie aber immer wieder neue Sachen da drauf streichen lassen, die halt dann zum Beispiel auf das Remix-Album hingewiesen haben oder auf die Features auf dem Album und so. Und es wurde halt immer so mega schlau Sachen angeteasert, sodass sie halt im Gespräch geblieben ist und dieses Album im Gespräch geblieben ist. Und auch das war irgendwie schlau.
Ist halt irgendwie so geil, weil sie so gekonnt irgendwie so Internetkultur und Offline-Moment irgendwie verwoben hat.
Ja, es ist alles super, super schlau und eigentlich so Marketing-Masterclass. Hast du mitbekommen, diese Marketing-Kampagne für Mardi Supreme? Da haben sie es nämlich so ein bisschen versucht nachzumachen, glaube ich.
Nur dieses eine pseudo-geleakte Video, über das wir dann im Kontext von so Ragebait-Marketing gesprochen haben.
Genau, da haben wir schon mal drüber geredet in einer anderen Folge. Und die haben halt zum Beispiel auch versucht, also so eine Farbe für sich zu beanspruchen, dieses Orange. Und es gab zum Beispiel einen Zeppelin, der irgendwie über New York oder L.A. oder so geflogen ist, wo dann Mardi Supreme drauf stand. Und ich glaube, sie haben ein bisschen versucht, das zu reproduzieren. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Aber ich glaube, sie hat da schon irgendwie, also ich glaube, so Marketing-Bros haben ihr ein bisschen den Verstand verloren über diese Promo, wie gut die funktioniert hat. Und versuchen bestimmt, das überall zu reproduzieren. Ja.
Mhm.
Ah ja, dann gab es ja auch noch diese Apple, dieses Apple-Momentum zu dem Song Apple, diesen TikTok-Tanz, das war auch ein paar Wochen überall. Und natürlich sind alle Brands drauf aufgestiegen, habe ich ja auch schon gesagt, aber eben auch zum Beispiel die Politik, weil dann war ja Wahlkampf in den USA und Charlie XCX hat irgendwann gepostet, Kamala Harris is Brad. So weit hat dann aber ihr Einfluss doch nicht gereicht, dass sie dann gewählt wurde, leider Gottes.
Mhm.
Aber ja, es hat halt echt Wellen geschlagen in alle möglichen Sphären rein. Was auch noch super schlau war, war dieses Musikvideo zu 360. Das ist ja quasi ein Song, in dem es um so It-Girls geht. Und im Video waren halt echt viele It-Girls drinne. Zum Beispiel Chloe Sevigny, Julia Fox, Rachel Sennett, Emma Chamberlain, Gabrielle, Hari Neff.
Ja, Gabrielle ist zum Beispiel die Partnerin von dem von Matty Healy, also dem Sänger von The 1975. Emma Chamberlain ist so eine L.A. YouTuberin und Fashion-Ikone, würde ich sagen.
Ja.
Wen hatten wir noch im Angebot? Ah ja, Julia Fox. Ehrlich gesagt, war die nicht die Ex von
Kanye?
Ja. Ja.
Ja, aber schon bisschen her.
Und jetzt lesbisch.
Und jetzt lesbisch und irgendwie, ich finde die sau sympathisch. Die hat auch ein Buch geschrieben, was ich letztes Jahr gelesen habe. Down the Drain heißt das, quasi so ihre Memoiren. Und da erzählt sie von ihrem Leben und es ist wirklich sehr, sehr interessant und gut. Also ich finde die richtig cool.
Das muss ich mir schnell aufschreiben, dass ich es nicht vergesse, weil ich finde, Audi ist so, also ich kenne sie von TikTok vor allem und finde irgendwie da, wie sie auftritt, schon immer so geil. Also
ja, die ist mega sympathisch und schlau und funny und sieht auch heftig aus und hat immer krasse Sachen an und so.
Und ist auch, also glaub, eine krasse Mutter auch und
ja.
Thematisiert so Sachen ganz offen und ja.
Ja, die ist toll.
Und ich glaube auch, dass so, sie singt ja auch so, also Charlie XCX singt in einem Lied, ja, I'm So Julia.
Ja.
Und da wird doch, glaube ich, immer gemunkelt, ob sie damit Julia Fox meint.
Mhm. Und Rachel Sennett, die kennt man zum Beispiel jetzt gerade aus I Love L.A., also die ist Schauspielerin und Regisseurin und die macht auch richtig geile Sachen. Die ist echt funny auch. Chloe Sevigny, glaube ich, kennt jeder, oder? Obwohl, nee, wahrscheinlich nicht jeder. Aber die ist so ein ist OG-It-Girl. Ich glaube, die ist schon über 50 und auch Schauspielerin und hat halt heftige Fashion immer am Start und ist irgendwie sehr, sehr nonchalant cool.
Ich kenne die nicht. Warte, ich muss sie kurz googeln.
Wenn du sie siehst, kennst du die. Du hast sie auf jeden Fall schon gesehen.
Ah, Gott, es ist so warm. Ich glaube, mein Gehirn funktioniert einfach nicht mehr.
Ja, aber die ist auch, also die ist eigentlich das OG It-Girl. Die ist schon seit 30 Jahren It-Girl.
Irgendwie habe ich das Gefühl, Jovanna Reisinger ist die in Deutschland.
Ja, ja, so ist es. Ist sie echt? Ist sie echt? Hoffentlich hört sie das, dann freut sie
geil.
Sich. Genau, und die waren eben alle in diesem Musikvideo drin und das war halt auch einfach schlau, weil das macht halt nochmal irgendwie Traffic, wenn man so viele so coole Leute da drin hat. Und was eben auch schlau ist oder irgendwie auch cool ist, dass das Album selbst und die Texte und so eigentlich sehr so vulnerable sind und ehrlich. Und die Lyrics sind sehr direkt, also es wird nicht so viel mit so Metaphern und so gearbeitet, sondern sie sagt einfach, was ist. Und ich glaube, auch das fanden viele Leute erfrischend und es geht auch viel um so Unsicherheiten und worüber sie sich Gedanken macht und wo sie irgendwie am Struggeln ist und so.
Ja, ich glaube, es gab in diesem Kontext, ich weiß nicht, ob der Begriff war, der da immer gefallen ist, dass das so hyper-authentizität, fucking hell, das musst du rausschneiden. Wirklich, ich liege hier ohne Hose in meinem Schweiß auf diesem Hotelbett und bin so, Hyperauthentizität, schaffen wir das, Sophia? naja, auf jeden Fall, weil sie so krasse, also es ist irgendwie, finde ich, es funktioniert halt so krass über so einen guten Gegensatz, weil sie einerseits so diese extrem selbstbewusste, bratzige, hotte Frau ist, die das so raushängen lässt, dass sie so zero fucks gibt. Ja. Und dann sind die Texte aber irgendwie so, Mann, ich bin eigentlich unsicher und ich vergleiche mich mit anderen Frauen und
ja.
Dann ist ja die Branche auch noch scheiße und es gibt gefühlt immer nur zwei Frauen, die man darf immer nur eine buchen und also weißt du so, das ist so,
ja.
Also das ist so ein cooler Bruch irgendwie.
Und jetzt ist ein guter Moment, um über Taylor Swift zu reden.
Es stimmt, obwohl ihr jetzt eigentlich gerade ja auf den Song angespielt habt, der
mit Lord
war. Aber
ja, da kommen wir auch noch zu. Aber gerade Thema Unsicherheit, also es gibt so einen kleinen Beef zwischen Taylor Swift und Charlie XCX. Ich habe ja schon gesagt, die waren mal zusammen auf Tour, also die kennen sich und haben irgendwie History zusammen. Und auf dem Album ist eben ein Song, der heißt Sympathy is a Knife. Und es wurde viel spekuliert, ob es in dem Song um Taylor Swift geht. Da singt sie nämlich über eine andere Frau im Business, die ihre Unsicherheiten triggert. Und sie singt auch, dass sie mal getroffen hat backstage auf einer Show von ihrem Boyfriend, der ja bei The 1975 spielt. Und da ist eben auch Matty Healy. Und der war mal mit Taylor Swift zusammen, auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Also es könnte gut sein, dass die sich mal backstage getroffen haben auf einer Show von The 1975. Und sie singt zum Beispiel auch I hope they break up quick und so, also so ein bisschen Shade. Und da wurde eben viel diskutiert, ob es da um Taylor Swift geht. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich ein Song, wo es darum geht, dass sie verunsichert ist, weil Frauen in der Musikindustrie immer so krass verglichen werden und dass es eben besonders hittet, wenn eine Frau viel erfolgreicher ist und auch so anders vom Vibe her als man selber, dass man das quasi gar nicht reproduzieren könnte, selbst wenn man wollte so. Also es ist eigentlich kein Shade, sondern es ist eher so, ja, die macht mich halt, die verunsichert mich halt, ja.
Mm. Ja, und auch so, also ich glaube, es gibt ja so eine Line, wo sie irgendwie singt, dass sie niemals sie sein könnte, selbst wenn sie es versucht. Also,
genau, ja. Genau.
Es ist ja schon auch so, dass sie sagt, okay, es ist auch ein Stück weit halt eine Unerreichbarkeit da für sie. Also ich finde gar nicht, dass es so doll ein Shade ist, sondern auch nee. So, also so ein Eingeständnis von ein bisschen Neid, was sie
ja.
sehr ehrlich und sehr, 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 kann, ja, kann man hier hoch anrechnen, finde ich.
Ich finde auch, dass es kein Beef, also kein Grund für ein Beef sein muss. Was auch noch aber manche so ein bisschen als Shade interpretiert haben, was ich aber eigentlich auch nicht finde, ist, dass ja Gabrielle, die jetzt mit Matty Healy zusammen ist, also mit Taylor Swifts Ex, in diesem 360-Video vorkommt. Aber Mai finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ging das Ganze dann wieder los, als im Oktober 2025 Life of a Showgirl von Taylor Swift rauskam und da ein Song drauf war, der Actually Romantic heißt, den wir auch schon ausführlich besprochen haben mit Verena Bogner zusammen in der Taylor Swift-Folge. Also pass auf, ich kann's erklären. Also, das Album heißt Life of a Showgirl und darauf ist ein Song, der heißt Actually Romantic. Und viele denken, dass der Titel Actually Romantic auf den Song Everything is Romantic anspielt, der auf Charlie XCX Brad drauf war. So, und in dem Song shadet Taylor diesmal wirklich ziemlich offensichtlich jemanden, der sie angeblich als Boring Barbie bezeichnet hätte, während sie unter der, also während sie auf Koks war. Also so beschreibt sie es in dem Song. Und sie sagt, sie singt All the effort you've put in, it's actually romantic. Also es ist so ein bisschen so, why are you so obsessed with me? Are you in love with me? So dieser Vibe. Und das ist natürlich ein bisschen Mean Girl Vibes. Also ich verstehe, warum Leute das so ein bisschen drüber fanden.
Ja. Ja, das ist, ich glaube, Taylor Swift kann einfach nicht so gut so fies sein.
Nee, sie kann nicht, also sie checkt, sie hat, glaube ich, in dem Moment nicht so richtig gecheckt, was, also wo man aufhören müsste, an welchem Punkt oder wo es zu viel wird. Ich glaube, sie wollte cool sein.
Ja, ich glaube auch, sie wollte cool sein. Es ist halt immer, wenn sie so sassy sein will, dann wird es irgendwie ein bisschen cringe, finde ich.
Ja.
Aber ich meine, wir spekulieren hier natürlich auch nur, ob das wirklich eine Reaktion da drauf ist oder nicht. Aber wir gehen jetzt mal, tun mal so, als könnte man davon ausgehen.
Ja.
Dann ist Spiel, glaube auch schon so rein, dass halt irgendwie, ja, also Taylor Swift ja unangefochten an der Spitze der Popmusik steht und sie dann so jetzt so nach dieser Frau tritt, die so diesen einen großen Moment hatte, nachdem sie irgendwie 10 Jahre lang geackert hat.
Ja.
Deswegen finde ich, wirkt es halt alles so ein bisschen, ja, Mean Girl-mäßig.
Ja, es hat alles wieder meine Theorie bestätigt, dass ich glaube, dass Taylor Swift immer noch Minderwertigkeitskomplex hat, weil sie sich zu uncool findet. Und halt jemand wie Charlie XCX das bei ihr total triggert, weil die halt so effortlessly cool ist und das halt einfach Taylor Swift nicht ist. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm, es ist ja auch Teil ihrer Stärke. Aber ich glaube, ja, dass sie immer noch so ein bisschen denkt, sie müsste das schaffen. Aber es ist nur meine Theorie.
Ja. Ja, ich finde, es passt sehr in das Bild rein, das man so von ihr hat, aber wir haben natürlich am Ende keine Ahnung, aber es ja. könnte, es wäre, es wird sehr gut passen irgendwie.
Ja, auf jeden Fall haben auch beide nie das bestätigt, dass das jetzt, also dass sie irgendein Beef miteinander haben und so. Also who knows. Aber übrigens in The Moment, dem Film, der jetzt rausgekommen ist, gibt es auch wieder so ein paar Momente, die als Shade gegen Taylor Swift interpretiert werden könnten. Da komme ich gleich nochmal zu. Also erstmal, also wenn ihr das alles nochmal genauer ausklabüstert haben wollt, dann hört doch unsere Folge zu dem Taylor Swift Album. Die heißt, muss Taylor Swift Gras anfassen? Und da haben wir das alles nochmal drin. So, aber jetzt erstmal kurz muss ich noch die Brad Era abrappen. Sie hat dann, wie gesagt, dieses Remix-Album noch angekündigt, mit ganz vielen Features drauf und die wurden alle recht kryptisch angekündigt. Und der most iconic Remix war Girls So Confusing mit Lord. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Und das ist eigentlich mein Lieblingsmoment in dieser ganzen, in diesem ganzen Brad-Konglomerat, weil das war irgendwie powerful. Auf jeden Fall in dem Song geht's, also in dem Song singt sie über eine andere Künstlerin, bei der sie sich unsicher fühlt, weil sie so komisch in Konkurrenz stehen und immer miteinander verglichen werden und sie nicht so richtig weiß, ob die beiden on good terms sind oder nicht. Das ist auf jeden Fall so eine Dynamik, die, glaube ich, jede Frau kennt. dass man nicht so richtig weiß, mögen wir uns eigentlich? Irgendwie ist der Vibe off, aber man redet nicht drüber. Auf jeden Fall wurde dann eine Weile spekuliert, wen sie damit meinen könnte. Zum Beispiel dachten viele, sie meinte Marina von Marina and the Diamonds. Aber eigentlich waren die Clues im Song dann doch recht klar und es war relativ klar, dass sie Lord meinen muss, weil die sich auch sehr ähnlich sehen. Die sind ungefähr gleich alt, die kommen aus einer ähnlichen Ecke musikalisch und so, sind aber eigentlich trotzdem super unterschiedlich. Naja, auf jeden Fall erschien dann auf dem Remix-Album eine neue Version von diesem besagten Song, aber mit Lord als Feature. Und das finde ich genius.
Ja.
Und da haben sie sich eben beide sehr ehrlich mit ihren Unsicherheiten beschäftigt, die sie miteinander haben, die jeweils andere auslöst und machen am Ende von dem Song quasi Frieden miteinander. Und ich finde, das war so powerful.
Let's work it out on the remix.
Ja, das war so schön irgendwie. Und es hat auch irgendwie so eine schöne Welle losgetreten, weil dann irgendwie auch voll viele Frauen im Internet darüber gesprochen haben, wie das so ist, wenn man so komisch in Konkurrenz steht und man kann halt das einfach auch aus der Welt schaffen und so. Das war einfach geil. Das hat mir gut gefallen.
Ist auch so ein komisches Gefühl, finde ich, weil, also man kennt das ja irgendwie, weil das so, man schaut ja ein Stück weit zu der Person auf und anstatt, dass man das irgendwie als einfach nur als würdigendes Gefühl annehmen kann, stellt man sich in Konkurrenz und macht es irgendwie zur eigenen Unsicherheit. Und ich glaube, dieses andere Frauen werden einfach durch ihr Schönsein oder Gutsein zu meiner Konkurrenz, das ist, glaube ich, so ein Gefühl, wo halt jeder oder jede Frau irgendwie relaten kann.
Voll. Ja, und das ist irgendwie auch so ein Narrativ, wo einfach nicht so viel drüber gesprochen wird. Es war irgendwie voll schön, das mal so richtig repräsentiert zu sehen. Und vor allem, dass auch mal Pop-Songs nicht immer nur um Liebe gehen und so. Also ich fand das richtig, richtig geil.
Und so geil, weil sie es halt auch auflösen. Also weißt du, sie problematisieren nicht nur in so einem vagen Blablups, dass irgendwie Frauen, other women are not my competition, sondern sie machen sich so verletzlich irgendwie, fand ich es ganz toll.
Ja, und auch wie sie dann zusammen das live performt haben, das war so richtig healing alles. Also es hat mir sehr gut gefallen. Naja, auf jeden Fall, dann kamen noch andere, also auf dem Album sind richtig viele geile Features. Wie gesagt, der Nummer 1 Hit mit Billie Eilish, dann zum Beispiel Robin, Young Lean, Ariana Grande, Caroline Polacek, Julian Casablancas von den Strokes, Bon Iver, Shy Girl und dann war sie ja auch noch auf Tour mit Troy Sivan, auf der Sweat-Tour. Also man kann sagen, im Großen und Ganzen hatte Brad wirklich einen insane Run. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie knüpft man an so einen heftigen Erfolg an? Und ich glaube, da hat Charlie XCX sich gedacht, ja, ich probiere es mal mit Filmen. Ich wechsle mal das Business.
Mhm.
Und was ich vorher nicht wusste ist, die ist so dermaßen umgeswitcht, die hat einfach seit Brad in 7 Filmen mitgespielt. Also die ist einfach Wahnsinn. Schauspielerin jetzt. Das ist so krass.
Ich war so, ist vor einem Jahr oder so, hat es so angefangen, dass dass so auf einmal rumging, dass der Letterboxd-Account von Charlie XCX geleakt wurde. Das ist so geil, weil so immer so klar ist, okay, solche Sachen, die werden nicht geleakt. Private Accounts von Stars, die bleiben privat. Und wenn die geleakt werden, dann aus Marketinggründen. Und das ist ja, finde ich, hier so ein Paradebeispiel.
Ja, auch wieder genius gewesen, weil sie halt, glaube ich, einfach nach Brad beschlossen hat, dass sie jetzt erstmal Schauspielerin sein will und hat sich halt richtig reingestürzt. Die hat auch vorher schon mal geschauspielert, seit 2015 schon immer mal wieder, hier und da, aber immer nur in so Kurzfilmen und so kleinen Sachen. Und sie hat auch schon ein paar Soundtracks gemacht, wie gesagt, für Barbie. Und dann kam ja dieses ganze Album zu Wuthering Heights, saugeil. Und für Bottoms, auch ein geiler Film übrigens, mit Rachel Sennett, über die wir vorhin gesprochen haben, hat sie auch einen Song gemacht. Aber eben, dass sie wirklich als Schauspielerin in einem Spielfilm mitspielt, das ist jetzt neu. Und wie gesagt, sie hat 7 Filme gemacht. Einer erscheint im April, der heißt Eruptia. Da spielt sie eine Touristin, die bei einem Trip mit ihrem Verlobten in Warschau in eine Identitätskrise gerät und dann wird's lesbisch.
Oha!
Ja, ich habe den Trailer letzte Woche im Kino gesehen und es sah richtig gut aus. Und es ist halt so ein Arthouse-Film, würde ich sagen.
Krass.
Dann hat sie gemacht 100 Nights of Hero. Das ist ein Fantasy-Film, der auf einer Graphic Novel basiert und in so einer misogynen Dystopie spielt. Und auch da wird's lesbisch. Dann hat sie gemacht Sacrifice. Der ist auch noch nicht raus. Das ist ein Action-Adventure-Comedy-Film, bei dem eine Terrorgruppe Hollywood-Stars opfern will. Diese Plots immer. Dann kommt noch einer, der heißt I Want Your Sex. Das ist ein Erotic-Comedy-Thriller. noch einer, der heißt The Gallerist. Da ist es ein Art-Thriller mit Natalie Portman, bei dem eine Galeristin versucht, eine Leiche als Kunstwerk zu verkaufen. Was sind diese Plots? Und dann kommt noch Faces of Death. Das ist ein Horror-Reboot von so einem Horror-Klassiker aus den 70ern.
Es ist alles wie so, weißt du, diese ganzen komischen Gugu-Projekte, die Robert Pattinson gemacht hat, als er Geld hatte durch Twilight, so kommt mir das gerade vor. So, sie hat jetzt Narrenfreiheit und jetzt macht sie den ganzen Shit, auf den sie irgendwie so richtig Bock hat.
Voll. Also ich finde es irgendwie super interessant, dass sie jetzt quasi die Karriere wechselt, so auf dem Höhepunkt. Das ist auch wieder irgendwie clever, weil wie soll man an sowas anknüpfen?
Ja, also vor allem ist Brad extrem Drogen nehmen, feiern und hot sein, altert meistens nicht so gut.
Ja, und sie ist schon 34, also es wird dann eng. Also nicht, dass man das nicht mit 50 nicht auch noch kann, aber es wird dann, glaube ich, nicht mehr so gut vermarktbar. In einem Interview hat sie mal gesagt, zu diesem Karriereswitch, you want to challenge yourself and totally switch the creative soup that you are in and go and live in a different bowl for a while. Und sie hat auch gesagt, I love film much more than music. Was ich interesting finde, also offensichtlich hatte sie da schon länger Bock drauf und nutzt jetzt halt dieses Momentum, was sie durch Brad hat, um jetzt Schauspielerin zu sein.
Geil.
Finde ich irgendwie good for iconic. Her. Ja, und sie hat natürlich zusätzlich zu diesen ganzen Filmen, die ich gerade aufgezählt habe, auch noch einen eigenen Film gemacht, The Moment. Der Grund, warum wir hier gerade über all das reden, der ist gerade vor 2 Wochen ins Kino gekommen. Und das ist eine Mockumentary, wo sie sich selber spielt. War auch ihre eigene Idee. Und es ist quasi ein Film über die Brad-Era und ich kann ja mal kurz erklären, um was es geht. Also es spielt quasi zu Beginn dieses Erfolgs, beziehungsweise sie steckt gerade mittendrin und sie plant ihre Tour zu dem Album und ist komplett am Arsch, weil sie halt nur am Hustlen ist die ganze Zeit. Another Club. Und immer nur am Rumrennen. Und sie trifft dann so einen ganz, ganz schrecklichen Regisseur, der einen Konzertfilm aus der Tour machen soll, gespielt von Alexander Skarsgård. Und der ist wirklich der, also wie er den spielt, der heißt Johannes, der Regisseur. Und er spielt halt den, unerträglichsten Man-Bun-Skinny-Jeans-Künstler-Wichser, den man sich vorstellen kann. Jeder hat so einen Mann schon mal getroffen. Es ist wirklich genial, wie er den spielt, weil er so unerträglich ist.
Mhm.
Und er versucht ihr halt so ein Konzert, also so eine Tour und einen Konzertfilm aufzuquatschen, die sehr an die Eras-Tour erinnert. Das ist die besagte Shade, die ich vorhin erwähnt habe, die man da reininterpretieren kann an Taylor Swift, weil er, keine Ahnung, er will halt, dass sie von der Decke hängt. Er schlägt dann auch vor, dass man bei Brad ja das B besser groß schreiben sollte, weil das ist ja sonst ein Rechtschreibfehler. Hilarious. Und er packt sie in so krasse Bühnenoutfits und organisiert ihr irgendwie ganz viele Background-Dancer und alles sieht halt so total überkandidelt aus und passt überhaupt nicht zu Brad. Aber sie ist halt so burnt out und so verunsichert, was sie als nächstes machen kann, um dieses Momentum aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwie allem zustimmt und dann so ein bisschen dran kaputt geht. Also es ist so, der Vibe von dem Film ist so ein bisschen The Office, würde ich sagen. Also es ist so Cringe-Humor und so mit so Zooms und also man kann sich das ungefähr vorstellen. Ich fand den Film sehr, sehr witzig. Ich habe geschrien im Kino.
Es war irgendwie geil, weil es wieder so eine Fortführung ist. Weil ja, in Brad geht es ja auch so viel um Musikindustrie und so. Und offensichtlich ja dann in diesem Film auch, den ich unbedingt nur angucken muss. What the helli, Alter? Ich bin wirklich aus dem Kulturbetrieb einmal rausmanövriert worden hier.
Ja, aber dafür ist Urlaub ja auch ein bisschen da. Das ist schon okay. Du holst es noch auf. Auf jeden Fall kann ich den Film empfehlen. Also wenn ihr euch den angucken könnt, macht das mal. Ich fand den wirklich sehr, sehr lustig. Wie gesagt, wir haben im Kino geschrien. Vor allem, weil Alexander Skarsgård so unerträglich ist, dieser Mann. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, der Regisseur von dem Film ist Aidan Zamiri. Das ist der Typ, der ihre Musikvideos macht. Und es war auch der erste Film, also der erste Spielfilm, den der gemacht hat. Und ich finde, dafür war es wirklich sehr, sehr gut. Und es ist geil. Dieser Typ, der auch die Billie Eilish Musikvideos dreht und genauso aussieht wie Billie Eilish. Wenn ihr den mal googelt, ist einfach, er sieht genau aus wie Billie Eilish. Ist ein bisschen funny. Naja.
Fun das muss ich gleich machen.
Also wirklich ein sehr funny Film.
Ich freue mich. Ich freue mich vor allem, dass wir jetzt fertig sind, weil ich jetzt gleich diesen Ventilator wieder anmachen kann.
Ja. Yep.
Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich noch schauen, wie lange der Film noch läuft.
Ja, den catchst du schon noch.
Cool. Mann, endlich wieder eine Hello-Folge.
Ja, yippie. Vielleicht doch, nächste Woche wissen wir doch nicht, was wir besprechen wollen. Ihr könnt ja mal Bescheid sagen, wenn ihr eine Idee habt. Ansonsten folgt uns, kommentiert, lasst ein paar Sterne da, erzählt eurer Oma davon, keine Ahnung. Ja, willst du noch irgendwas Spannendes erzählen?
Nö, vielleicht habe ich diesmal, ich habe extra so mir so einen Flug gebucht, wo man WLAN hat in dem scheiß Flugzeug. Ich wusste nicht, dass es geht, aber es geht jetzt inzwischen. Außer es fällt aus, so wie das bei mir der Fall war. Aber dann hätte ich ja theoretisch wirklich 15 Stunden Zeit zu Doomscrollen. Vielleicht grabe ich da ja ein Thema für Hey LOL aus.
Dann bist du wieder komplett up to date. Mal gucken, in welchem Rabbit Hole du landest.
Oh weia.
Ja. Wir wollten übrigens vielleicht auch kurz über die Eiskunstläuferin reden, aber es ist auch schon wieder ein bisschen vorbei. Aber das war zum Beispiel auch ein echt schönes Rabbit Hole. Falls ihr noch eins sucht.
Komplett. Ich habe mir ein paar Memes schon gespeichert. Vielleicht ploppt das ja nochmal auf.
Ja.
Naja, nun gut. Also dann.
Wir lassen jetzt Sophia mal ihren Ventilator wieder anmachen.
Danke. Wirklich, ich habe gerade geduscht, aber bin nur noch Schweiß.
Oh nein.
Halb Mensch, halb Schweiß.
Willst du noch die Honors haben, unseren Abschluss Dankeschön zu sagen?
Liebe Sof, danke fürs Cover. Lieber Misha, danke für die Ackerei in der Produktion. Liebes Publikum, werte Lords, werte Ladies, vielen Dank fürs Zuhören.
Das hast du toll gemacht.
Danke.
Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.